Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 48. Guten Morgen von Bernhard Albrecht aus Stern Nummer 50 vom 8.12.2022. Gelesen von Maja Krenko. Ein frischer Start in den Tag nach 7-8 Stunden im Bett. Ein Drittel der Deutschen kann davon nur träumen. Und doch hat nicht jeder, der wenig ruht, ein Problem. Heute weiß die Wissenschaft, es gibt verschiedene Arten von gesundem Schlaf und verschiedene Arten, ihn zu finden. Wie Schatten ragen die Berge im bayerischen Voralpenland in den Himmel, als Michael Koch frühmorgens vor die Tür der Klinik tritt. Es ist ein kalter Märztag, Vogelgesang erfüllt die Luft. »Ich hatte eine gute Nacht«, sagt er, »nur 4-mal aufgewacht, 2,5 Stunden durchgeschlafen, das habe ich lange nicht mehr geschafft.« Um 6 Uhr ist er aufgestanden, jetzt steht ihm ein schlafloser Tag bevor. Nickerchen sind tabu. Sie würden den Schlafdruck senken, der nötig ist, um ab Mitternacht wieder zur Ruhe zu kommen. Genügen 18 Stunden Wachsein nicht, um seinem widerständigen Körper den Schlaf aufzuzwingen, wird die Nachtruhe von 6 auf 5 Stunden verkürzt. Schlafrestriktion nennt sich dieser Baustein seiner Therapie. Der Stern wird Koch durch das Jahr begleiten, um herauszufinden, ob die Behandlung wirkt. Der Morgenspaziergang ist ein tägliches Ritual vor dem Frühstück. Koch geht langsam, achtsam, wie er sagt, um den Sonnenaufgang zu genießen. Er versucht, möglichst selten auf seine Smartwatch zu schauen, die Schrittzahl und Herzschlag anzeigt. Eine Aufgabe der Verhaltenstherapeutin. Sie sagt, ich kontrolliere zu viel, bin zu perfektionistisch, soll die Dinge einfach mal laufen lassen. Koch ist 56 Jahre alt, er sieht jünger aus. Schlank, breite Schultern, schmale Hüften. Ist ein komisches Gefühl, hier zu sein. Man könnte mich für den Fitnesstrainer halten. Die Medical Park Klinik in Bad Feilenbach ist ein Reha-Zentrum für Menschen mit schweren neurologischen Erkrankungen. Auf den Krankenhausfluren laufen Patienten an Rollatoren. Seit 1,5 Jahren aber mischen sich scheinbar Gesunde unter die Gezeichneten. Damals startete hier ein Reha-Programm für Menschen mit schweren Schlafstörungen, das bundesweit einzigartig ist. Vor allem deshalb, weil es vollstationär in der Klinik stattfindet. Normalerweise nämlich werden chronische Schlafprobleme ambulant behandelt. Nur wenn die Betroffenen noch eine andere Diagnose haben, die über ein Krankenhaus abgerechnet werden kann, zahlen die Kassen den Aufenthalt, wenn die Patienten beispielsweise depressiv sind. Doch Koch hat einfach nur schwere Schlafprobleme. Im November vergangenen Jahres wurde der Versicherungsangestellte deshalb krankgeschrieben. Ihm drohte die Frühverrentung und das brachte ihn in das Bad Feilenbacher Programm, das von der Rentenversicherung getragen wird. »Die Reha ist für mich der letzte Strohhalm«, sagt er. Zuletzt schlief er nur noch 1,5 Stunden durch. Den Rest seiner Nächte dämmerte er mal 10, mal 20 Minuten weg. Insgesamt kam ich auf 3 Stunden. Kochs Geschichte erzählt, wie schnell und anfangs unmerklich man seinen Schlaf verlieren kann und was man tun kann, um ihn wiederzufinden. Die diagnostischen Methoden, die bei ihm angewandt wurden, die Mittel, die er ausprobierte, die Bausteine seiner stationären Therapie, all das ist lange bewährt und kann auch leichteren Fällen Orientierung geben, im Umgang mit dem eigenen Problem. Wobei es zuallererst festzustellen gilt, ob man wirklich ein Problem hat. Tatsache ist, Millionen von Menschen in Deutschland schlafen nicht so, wie sie wollen. Schon vor der Pandemie gab in Erhebungen etwa ein Drittel der Befragten an, Schwierigkeiten beim Ein- und Durchschlafen zu haben. Heute dürften es mehr sein. Eine Untersuchung des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung zeigt, wie sehr schon die erste Corona-Welle 2020 bei vielen das Schlafverhalten änderte. Probanden mit Quarantäneerfahrung lagen zwar deutlich länger im Bett als früher, aber während sie zuvor im Schnitt 27 Minuten zum Einschlafen gebraucht hatten, waren es nun 45 Minuten. Am Morgen fiel es ihnen schwerer aufzustehen und auch die Qualität ihres Schlafs hatte sich verringert. Eine Studie der Universität von Neapel zeigt, dass es im Laufe der Zeit nicht besser wurde. Selbst in der dritten Corona-Welle klagten die Menschen noch über schlechten Schlaf. Vor allem, wenn das Virus ihre eigene Lebenswelt hart traf, sei es durch eine Covid-Erkrankung, durch die Zwänge der Schutzmaßnahmen oder finanzielle Sorgen, legten sich Schatten auf ihre Seelen und störten die Nachtruhe. So war es überall auf der Welt, wo Forscherinnen und Forscher sich den Einfluss der Pandemie auf das Schlafverhalten ansahen. Und als der Schrecken von SARS-CoV-2 langsam abnahm, folgten mit dem russischen Angriff auf die Ukraine sofort die nächsten Horrorszenarien. Die Hälfte der Deutschen hat Angst vor einem dritten Weltkrieg. Zwei Drittel fürchten sich angesichts der steigenden Preise. Vielen drohen platzende Kredite und unruhige Nächte. Doch nicht alle, die sich nachts wälzen, haben eine schwere Krankheit, wie Michael Koch. Viele schaffen es einfach nicht, ihre Nächte nach den Regeln der populären Schlafgurus zu gestalten. Sie bringen es nicht auf die erwünschten 7 bis 8 Stunden Schlaf am Stück und machen sich deswegen Druck, der seinerseits am Einschlafen hindert. Sie drohen im gleichen Teufelskreis zu landen wie Koch. Für alle Ruhelosen ist es zuerst einmal hilfreich, sich klarzumachen, wie viele Spielarten des gesunden Schlafes es gibt. Im Mittelalter zum Beispiel scheint das Nächtigen in 2 Schichten weit verbreitet gewesen zu sein. Der Historiker Roger Ekirch entdeckte in zahlreichen Quellen Hinweise darauf. Die Menschen gingen früh zu Bett, standen nach 3 bis 4 Stunden auf, schürten das Feuer, unterhielten sich, hatten Sex, um dann nach 1-2 Stunden in den zweiten Schlaf zu sinken. Dem von der Natur in uns angelegten Schlafmuster am nächsten kommen wohl vorindustriell lebende Gemeinschaften wie das Jäger- und Sammlervolk der Hadza in Tansania. Im Schnitt kommen sie laut einer Studie der Duke University nachts nur auf knapp 6,5 Stunden Schlaf. Zwischendurch sind viele von ihnen mehr als 20 Minuten wach. Dafür gönnen sie sich tagsüber Nickerchen von durchschnittlich 47 Minuten, deutlich mehr als die maximal 30 Minuten, die Schlafmediziner empfehlen. Andere naturverbundene Gemeinschaften schlafen ähnlich wie die Hadza, ergaben wissenschaftliche Untersuchungen. Ihr Schlaf-Wach-Verhalten entspricht wahrscheinlich besonders gut dem zirkadianen Rhythmus, also jener vom Lichteinfall beeinflussten inneren Uhr, die in uns allen tickt und die in jeder Körperzelle unzählige chemische Reaktionen steuert. Auch bei uns, den Menschen der Digitalkultur, produziert die Zirbeldrüse tief in unseren Köpfen nach Einbruch der Dunkelheit das Hormon Melatonin, das uns schläfrig werden lässt. Doch weder Wissenschaftler noch Ärzte fordern, dass wir heute leben sollten wie die Hadza. Stattdessen plädieren sie für eine neue Definition von gesundem Schlaf, die nicht all diejenigen als krankhaft einstuft, die von einer vermeintlichen Norm abweichen. Gunter Schoss zum Beispiel schläft nur 3 bis 4 Stunden. Ich hatte die Angst, eines Tages einfach umzufallen. In 2 Schlaflaboren habe er die Diagnose schwerste Schlafstörung bekommen. Schließlich nahm ihm der Berliner Schlafmediziner und Chronobiologe Dieter Kunst die Angst. Sie funktionieren doch, und deshalb ist es egal, wann und wie viel sie schlafen. Es gebe Menschen, die mit sehr wenig Schlaf voll leistungsfähig seien. Schoss ist Schauspieler und steht mit seinen 82 Jahren immer noch lange Drehtage durch. Er kann sich seine Rollen gut einprägen. Es geht nicht darum, wann oder wie lange jemand schläft, so Kunz, sondern darum, ob er leistungsfähig ist, sich gut fühlt und gesund bleibt. Das Schlafverhalten ist also in einem gewissen Maße individuell. Etwa 1% der Menschen sind Kurzschläfer. Sie tragen bestimmte Gene in sich und brauchen wohl keine gesundheitlichen Schäden wegen ihrer knappen Ruhezeiten zu befürchten. Umgekehrt gibt es Langschläfer, die sich erst mit 11 Stunden erholt fühlen. Und weder die einen noch die anderen müssen in einer einzigen Etappe schlafen. Die frühere Leistungssportlerin Marie Theuerl-Walcher wacht meist nachts gegen 2 Uhr auf, kocht dann oder bügelt, geht um 4 wieder ins Bett und kommt seit bald 20 Jahren gut damit zurecht. Vor 2,5 Jahren erzählte sie das der Schlafforscherin Christine Blume von der Uniklinik Basel, die bei ihr einen Skilanglaufkurs belegt hatte. Blume sagte, da sehe ich keinen Anlass für Sorgen. Denn schon in den ersten 4 Stunden durchlaufen wir die wesentlichsten Schlafzyklen, die es braucht, um fit zu bleiben. Wir fallen 3-mal vom Leichtschlaf in den Tiefschlaf, die Phase, in der das Gehirn von den chemischen Abfallprodukten der Neuronentätigkeit gereinigt wird. Nach den Tiefschlafphasen folgen die REM-Phasen, während derer wir manchmal die Augen schnell hin und her bewegen. Sie sind wahrscheinlich wichtig für die Verarbeitung von Gefühlen und fürs Gedächtnis. Nicht benötigte Erinnerungen werden gelöscht, wichtige Informationen ins Langzeitgedächtnis übertragen. In der 2. Hälfte der Nacht ist der Schlaf leichter. Bei den meisten Menschen schließt sie sich direkt an die 1. an. Bei der Skilangläuferin Theuerl-Walcher liegen 2 Stunden Wachsein dazwischen. Warum nicht? Wenn so vieles möglich und gesund sein kann, woher weiß man dann, dass etwas nicht in Ordnung ist? Dass aus unruhigen Nächten in Zeiten großer Belastung eine Schlafstörung geworden ist? Oder dass etwas anderes einen auf ungesunde Weise aus dem Takt gebracht hat? Oft beginnt die krankhafte Insomnie schleichend, wie bei Michael Koch. Zunächst bin ich nur einmal in der Nacht aufgewacht, habe dann was getrunken oder gelesen. Soweit, so harmlos. Bei vielen Menschen bleibt es dabei. Koch aber wachte bald 2, dann 3-mal auf, zuletzt vor Beginn seiner Therapie bis zu 8-mal. Es fiel ihm immer schwerer, wieder einzuschlafen, und er merkte, dass er tagsüber zunehmend erschöpft war. Nach Ansicht vieler Experten das entscheidende Alarmsignal. Wer sich über längere Zeit morgens nicht erholt fühlt, sollte ärztliche Hilfe suchen, und das schnell. Denn je länger der Schlaf gestört ist, desto schwieriger wird die Heilung. Erste Anlaufstelle ist der Hausarzt, der zunächst prüfen wird, ob körperliche Krankheiten wie eine Schilddrüsenüberfunktion, Herz- und Kreislauferkrankungen oder Restless-Legs Ursache der Probleme sind. Ob Alkohol, Zigaretten oder bestimmte Medikamente den Schlaf stören. Michael Kochs Hausarzt ist mit seinem Patienten per Du. Er wusste, Koch lebte gesund, war immer sportlich aktiv. Skateboard, Inline, Radfahren, Schwimmen, Laufen. Und wer sich viel bewegt, der schläft eigentlich besser. Das ist wissenschaftlich anerkannt. Der Hausarzt vermutete irgendeine Form von Stress. Warte bis zum nächsten Urlaub, dann wird es bestimmt besser. Doch Koch schlief schlecht auf Sylt und Norderney, dann auch auf Fuerteventura. Das beunruhigte ihn. Es folgten Besuche beim Nervenarzt, um eine Depression auszuschließen, die fast immer mit einer gestörten Nachtruhe einhergeht. Im Schlaflabor wurde geprüft, ob Koch am Schlafapnoe-Syndrom leidet. Bei den Betroffenen erschlafft nachts die Muskulatur der oberen Atemwege. Wer schnarcht, nachts anfallsweise unter Atemnot leidet oder morgens mit trockenem Mund aufwacht, sollte Verdacht schöpfen und zum Arzt gehen. Bei Koch fand sich keine organische Ursache. Damit stand die Diagnose insomnische Störung. Darunter fallen Einschlaf- und Durchschlafstörungen, frühmorgendliches Erwachen und chronisch unerholsamer Schlaf. Für die Diagnose müssen die Probleme mindestens an 3 Tagen pro Woche und über 3 Monate hinweg bestehen, so die Definition im neuesten Klassifikationssystem für Krankheiten ICD-11. Erstmals wird Schlafstörungen darin ein eigenes Kapitel gewidmet. Schlafstörungen zählen künftig zu den häufigsten Erkrankungen weltweit, so Chronobiologe Kunz. In Deutschland leiden laut Gesundheitssurvey des Robert-Koch-Instituts zurzeit 6% der Bevölkerung an Insomnie. Dem Versicherungsangestellten Koch fiel die Arbeit immer schwerer. Zuletzt schaffte er seine Tage nur noch mit 3 Powersnaps. Das ging los um 10 Uhr morgens. Ich konnte die Augen nicht mehr offen halten, habe mich dann im Arbeitszimmer auf den Teppich gelegt, Kissen unter den Kopf, 20 Minuten fest geschlafen. Nickerchen sind für Schlafgesunde sinnvoll. Danach arbeitet man konzentrierter. Das Gedächtnis und die Kreativität profitieren Studien zufolge. Menschen mit Schlafstörungen jedoch sollten darauf verzichten, denn der Schlafdruck nimmt ab. Auch Koch halfen seine Siestas nicht. Im Gegenteil, sie verschlimmerten seine nächtliche Schlaflosigkeit. In den Monaten vor seiner Krankschreibung konnte er Konferenzen kaum noch folgen. Er erinnerte sich nicht mehr an Dinge, die kurz zuvor besprochen worden waren, hatte Wortfindungsstörungen. Ich war wie ein altes Handy mit schlechtem Akku und wurde extrem gereizt. Meine Zündschnur war ganz kurz. Warum konnte der Mann nicht mehr schlafen? Was lief in seinem Gehirn schief? Peter Young, ärztlicher Direktor der Reha-Klinik Bad Feilenbach und früher Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, erklärt es mit nächtlichen Weckreaktionen. Man muss wissen, dass wir alle nachts Phasen beschleunigter Hirnaktivität haben, so der Neurologe. Die dauerten nur wenige Sekunden und könnten bis zu 100 Mal auftreten. Wir nennen das Arousal. Schlafgesunde wachen in solchen Phasen nicht auf, Menschen mit Schlafstörungen schon. Koch stresste schon der Anblick eines Bettes, weil er wusste, dass er keine Ruhe finden würde. Das verstärkte seine nervliche Erregung. Ein Teufelskreis. Hyperarousal, so nennen Forschende das Phänomen. Bei leichteren Schlafstörungen können pflanzliche Präparate helfen, allen voran Baldrian, so eine Bewertung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Und schon ein beruhigendes Ritual, Kräutertee oder warme Milch mit Honig, fördert den Schlaf. Koch probierte viele Naturheilmittel aus. Vergebens. Bald bat er seinen Hausarzt um verschreibungspflichtige Schlafmittel. Über deren Einsatz wird seit langem gestritten. Obwohl Verordnungen tägliche Realität in vielen Hausarztpraxen sind, wendet sich gerade die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, DGAM, dagegen, mit Verweis auf Suchtgefahren. Angesichts von mehr als 1 Million von Schlafmittelabhängigen in Deutschland plädiert DGAM-Präsident Martin Scherer dafür, zunächst auf andere Weise gegen die Insomnie zu kämpfen, etwa mit ausführlichen Schlafanamnesen und dem Auswerten von Schlaftagebüchern. Das ist aufwendig und führt manchmal zu unangenehmen Lebensthemen, aber es würde sich lohnen, sagt Scherer. Medikamente sollten erst der allerletzte Schritt sein. Schlafmediziner wie Kunz kritisieren eine so restriktive Handhabung, zumal es in schweren Fällen kaum Alternativen gäbe. In der Konsequenz bedeutet das, dass 5 Millionen Patienten in Deutschland nicht adäquat behandelt werden. Und wer Schlafmittel länger als einen Monat nimmt, wird auch noch als Abhängigkeitskranker diffamiert. Das halte ich aus ärztlicher Sicht für zynisch. Suchterzeugend sind vor allem Schlafmittel aus der Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine. In der zweiten großen Schlafmittelgruppe, bei den sogenannten Z-Substanzen, gibt es manche Präparate, deren Abhängigkeitspotenzial als etwas geringer eingestuft wird. Eszopiklon zum Beispiel darf deshalb in begründeten Ausnahmefällen für mehrere Monate verschrieben werden. Bestimmte Antidepressiva und Neuroleptika haben eine schlaffördernde Wirkung, ohne abhängig zu machen, dafür aber andere unerwünschte Effekte wie Gewichtszunahme oder Verlust der Libido. Jetzt gibt es zudem eine völlig neue Wirkstoffgruppe, die Orexin-Antagonisten. Sie hemmen Hormone, die uns wach machen. Da die Präparate den Studien zufolge keine Gefahr der Abhängigkeit bergen, erlaubte die Europäische Arzneimittelagentur EMA bereits eine Anwendungsdauer für mehr als 3 Monate. Die Zulassung in Deutschland erwarten Experten für 2023. Die Schlafmittel, die Michael Koch vor seinem Klinikaufenthalt verschrieben bekam, halfen ihm nicht. Auch Antidepressiva und Neuroleptika nützten nichts. Stattdessen setzten ihm die Nebenwirkungen zu. Ich war teilnahmslos, wie ruhig gestellt. Die erste Wahl für die Behandlung von massiven Schlafstörungen ist laut ärztlicher Leitlinie die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, kurz KVTI. In einem standardisierten Programm lernt man, wie sich ungünstige Verhaltensweisen ändern und Teufelskreise negativer Gedanken durchbrechen lassen. Doch die Wartezeit für psychotherapeutische Behandlungen beträgt manchmal 1 Jahr. Mittlerweile gibt es deshalb auch eine App, die das richtige Rüstzeug vermittelt und die von Hausärzten auf Kassenrezept verschrieben werden kann. Mehrere Schlafmediziner, mit denen der Stern sprach, empfehlen sie. Nachdem er viele andere Wege gegangen war, bekam Michael Koch in Bad Feilenbach zum ersten Mal die Chance, eine Verhaltenstherapie zu machen. Vieles kannte ich schon, aber es bringt etwas, sagt er. Auch die Ernährungsberaterin war überrascht von seinen Fachkenntnissen. Er wusste, dass Cranberries und Cashews besonders viel schlafförderndes Melatonin enthalten, dass Alkohol im Übermaß die Schlafqualität verschlechtert und dass man 4 Stunden vor der Nachtruhe nichts mehr essen sollte, vor allem kein Fastfood, aber auch keinen Salat. Auch Bewegungstherapie im Kraftraum, Ballspiele und Aquatraining gehörten zu dem umfassenden Programm, Kurse in Yoga und autogenem Training. Der wichtigste Baustein aber war die Reduzierung der Zeit im Bett, die Schlafrestriktion, ein Teil der Verhaltenstherapie, der viel Disziplin erfordert. Es gibt Patienten, die daran scheitern, sagt Peter Young. Schlafen lernen ist harte Arbeit. Young hat alle Therapiebausteine schon an der Schlafklinik der Uniklinik Münster angewandt, die er leitete, ehe er nach Bad Feilenbach kam. Damals aber sah er seine Patienten einmal alle 1 oder 2 Wochen in der Schlafambulanz. Ein so intensives Programm könne man zu Hause kaum durchziehen, die Rahmenbedingungen stimmten oft nicht. Hier gibt es Lehrer und Partner, die einen immer wieder am Schlawittchen packen und sagen, »Hier, Junge, du fängst an zu schludern.« Noch gibt es keine wissenschaftliche Auswertung darüber, wie viele und welche Patienten von einer vollstationären Therapie profitieren. Die sei aber in Vorbereitung, sagt Yang. Wir schätzen, dass wir in etwa 50% der Fälle erfolgreich sind. Koch hat das Programm eisern durchgehalten. Seine Bilanz nach 4 Wochen: Ich schlafe mehr als 3 Stunden durch. Das ist eine Steigerung von 100%. Und wenn ich wach werde, schlafe ich viel schneller wieder ein. Seine Energiespeicher seien wieder voll. Einige Tage nach der Entlassung reiste er mit seiner Frau zum Wandern nach Madeira. Mit dem Schlafen lief es so gut, dass Yang ihm in einem Telefonat sogar 7 Stunden Bettzeit zugestand. Heute, ein gutes halbes Jahr später, arbeitet Michael Koch wieder. Viele Stunden am Computer, Telefonkonferenzen, E-Mails tippen. Er schläft wieder schlechter. Aber er will nie wieder so ruhelos werden, wie er war. Und er kennt jetzt die richtigen Techniken, um sich der Insomnie entgegenzustemmen.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr, Deutschland GmbH, 20444 Hamburg. Kontaktdaten, Redaktion, Telefon 040-3703-2084, blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2-wöchentlich als Druckausgabe Sternzeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos: www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 508602 0500 0001 83 25 01, BIC BFS WDE 33 LPZ.